Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken begeben sich heute für euch ins Land der fantastischen Drachen, wo sie auf den Fürsten der Vergeltung, Tiamat und Homer Simpson treffen. Dabei begleiten sie Hank der Geächtete, Eric Hüter des Schildes, Presto der Zauberlehrling, Bobby der Barbar, Sheila die Unsichtbare und Diana, Prinzessin der Akrobatik. Ob ihnen der Herr der Schlösser dabei Hilfe oder Hindernis ist, müsst ihr selber entscheiden.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich mit Hilfe einer Achterbahn in die Welt von Dungeons & Dragons geraten und hoffentlich den Weg zurück in unsere eigene Welt finden werden, denn wir sprechen heute über die Animationsserie Dungeons & Dragons. Und diese TV-Serie, die von September 1983 bis immerhin Dezember 1985 bei CBS in Amerika lief, hat es immerhin geschafft, über drei Staffeln hinweg 27 Folgen zu produzieren, in denen sich fünf mutige TeenagerInnen durch eine fantastische Welt in Anführungsstrichen kämpfen. Die Serie ist in der Zusammenarbeit von Marvel Productions, TSR und der japanischen Toei Animations entstanden und zielte wohl auf ein jugendliches Publikum, denn die HeldInnen der Serie sind zwischen 9 bis 15 Jahre alt. Der Hauptplot der Serie ist eigentlich nur, dass die Jugendlichen durch die Benutzung eines Fahrgeschäftes in die Welt des Dungeon Masters geraten und im Prinzip diese nur wieder verlassen wollen, aber natürlich nicht ohne jede Menge Abenteuer auf dem Weg erleben zu dürfen. Und diese Teenager nehmen alle an D&D-Klassen angelehnte Rollen ein. So haben wir Hank, den Waldläufer, Eric, den Cavalier, Diana, die Akrobatin, Presto, den Magier, Sheila, die Diebin und Bobby, den Barbar. Außerdem wird die Gruppe noch von Juni, dem zuckersüßen Einhorn, begleitet und trifft immer wieder auf den gnomenhaften Dungeon Master. Natürlich gibt es auch immer wiederkehrende Antagonisten in der Serie und das sind vor allem Venger, Force of Evil, Tiamat und Karina. So viel vielleicht erstmal zum Hintergrund und zum groben Überblick über diese Serie. Jetzt wagen wir uns erst einmal an die deutschen SprecherInnen und dann sprechen wir im Verlauf dieser Folge über die ersten drei Folgen der Serie. Und da ich die Serie auf Englisch geguckt habe, muss Moritz etwas über die SprecherInnen sagen.
Ja, ich muss natürlich so zwei bis drei Sachen vorwegschicken. Du liegst natürlich völlig falsch. Die Serie heißt Im Land der fantastischen Drachen, das ist ja mal ganz klar. Und wer ist dieser Dungeon Master, von dem du so sprichst? Das ist der Herr der Schlösser, möchte ich sagen. Und ja, vielleicht wissen einige schon, ich habe das Ding schon mal komplett als Serie in einem Podcast, bei feindlichen Podcasts besprochen, wobei das tatsächlich ein anderes Genre ist, deswegen ist es nicht so schlimm. Wir verlinken das bestimmt. Und noch zwei Dinge. Ich habe eine ganz tragische Geschichte, die ich damit verbinde, denn ich habe die Serie nicht geguckt, mehr dazu später. Ich wollte sie dann irgendwann besitzen, als ich mich dann so Mitte, Ende der 2000er Jahre wieder dafür interessierte und habe die dann für $50 plus ungefähr 2 Milliarden Dollar Porto, Versand und Zoll in den USA bestellt. Und dann kam eine HD-Videokassette mit Longplay aufgenommen und alle Folgen irgendwie in fürchterlicher Qualität raubkopiert auf einer Videokassette. Naja, okay, dann kann ich alles haben. Und dann muss ich direkt vorweg schicken, ich habe diese Serie damals nicht geguckt. Denn in Deutschland kam die erst ab dem 11. Mai 1991 auf RTL Plus. Da war ich schon 17, habe schon seit 6,5 Jahren D&D gespielt. Und man wird gleich erkennen, man musste gar nicht unbedingt sehen, dass es sich dabei um eine Dungeons & Dragons Serie handelte. Aber schauen wir mal zu den Charakteren. Hank, den du als Waldläufer bezeichnetest, ist natürlich Hank der Geächtete. Das ist ja mal völlig klar. Und er wird von Martin Halm gesprochen. Und wie eigentlich fast alle Rollen ist das super prominent besetzt. Denn der spricht bei One Piece Tony Chopper seit 2000 Jahren. In Wargames, für uns alte Leute, hat er Matthew Broderick in seiner Rolle gesprochen. Er hat kaum Hörspiele gesprochen. Aber vielleicht so Halbnerds unter euch werden ihn als die Stimme von Ted Mosby in How I Met Your Mother kennen, was ich nie länger als 2 Minuten gesehen habe, und zwar völlig verdient, nehme ich an. Eric ist natürlich kein Cavalier, sondern Eric ist der Hüter des Schildes. wird von Gerhard Agdon gesprochen. Und der hat tatsächlich wenig an Synchroarbeit gemacht. Der war ein ernsthaft echter Schauspieler. Und wir kennen ihn, ich nicht, aber jüngere Leute, als Mauzi. Ich glaube, der heißt Mew, ein Pokémon in der Pokémon-Reihe. Und natürlich kenne ich ihn als Smithers in den Simpsons-Serienfolgen und den Hörspielen, die ja einfach von den Folgen gerippt waren. Also wir haben da einen ziemlich stabilen Simpsons-Durchlauf, werdet ihr gleich feststellen. Presto heißt relativ stabil der Zauberlehrling, das geht schon, das ist okay. Und wurde in diesen ersten Folgen von Florian Halm, dem Bruder von Martin, gesprochen. Und der ist die deutsche Stimme von Colin Farrell, Johnny Knoxville. Johnny Depp in einem meiner Lieblingsfilme, Die Neuen Pforten, ist Patsy in der Hörspielserie. Ich liebe Patsy, meine Oma hatte alle Comics davon. Und Agent Hunter in der Monster 1983-Serie von Ivar Leon Menger, mal was Aktuelleres. Später wurde Presto der Zauberlehrling dann von Manu Lubowski gesprochen, den wir alle natürlich als Klößchen bei TKKG kennen, den außer Justus Jonas meist fettgeschämten Menschen des Universums. Naja, von Bobby dem Barbaren weiß niemand auf der Welt, wer ihn in den ersten 8 Folgen gesprochen hat. Ich habe echt lange gesucht, keine Ahnung. Bei späteren Folgen findet man dann Leute, aber in den ersten 8 weiß ich nicht, vielleicht. Er hat sich selber gesprochen. Dann Sheila ist natürlich die Unsichtbare, denn sie hat ja dieses Cape, mit dem sie sich unsichtbar machen kann, wird von Alexandra Ludwig gesprochen und die ist in der Alice in Wonderland Hörspielreihe Celia, Alices Schwester. Und auch da haben wir nachher noch jemand, der damit spricht. Sie ist, für etwas jüngere Leute als ich es bin, Regina Regenbogen.
Oh.
Für Leute, die etwas älter sind als ich, ist sie Nellie Olson in Unsere kleine Farm. Also die Stimme jetzt immer. Wir reden natürlich von der Stimme. Und nur weil ich weiß, dass es einen einzigen Hörer fürchterlich wütend machen wird, ich habe die Chance, Prinzessin Fantagiro zu sagen. Denn Alexandra Ludwig sprach dort die Elfenkönigin. Und schönen Gruß an dieser Stelle. Beiß bitte nicht in irgendwas rein, was in der Nähe liegt. Wir haben noch 2 HeldInnen über und, eine eigentlich nur noch, wenn man Juni mitzählen möchte. Diana ist auf jeden Fall die Prinzessin der Akrobatik. Unter Prinzessin tut's hier keiner. Wird von Linda Joy gesprochen. Die ist eine britische Synchronsprecherin, die aber auch in alle Richtungen und auf allen Seiten des Kanals und des Atlantiks spricht. Aber sie hat auf Deutsch wenig nerdige Sachen gemacht. Sie war in ein paar Folgen Helen Lovejoy in den Simpsons, die Frau von Reverend Lovejoy, einem meiner geheimen Helden, und die Piggy in Muppet Babies. Aber auch dafür bin ich ein bisschen zu alt. Yo, Juni wird von Michaela Ambler gesprochen und die ist ganz einfach Milhouse bei den Simpsons. Das muss reichen, da möchte ich nicht mehr zu sagen. Das ist unsere Heldinnentruppe. Jetzt kommt der Typ, der sie unterstützt, würde ich es mal nennen. Ich weiß kein besseres Wort dafür. Der Herr der Schlösser wird von Herbert Weicker gesprochen und der hat auch so eine schöne, dunkle Stimme und ist zum Beispiel in dem Film, den ich früher liebte und heute nicht mehr 3 Sekunden aushalte, in Gib dem Affen Zucker mit Adriano Celentano spricht der Adolfo Celli und er durfte 1-2 Mal Christopher Lee sprechen, was immer gut ist. Ja, für Leute, die andere Hörspiele hören als ich, die ich aber dennoch irgendwie als nerdig anerkennen möchte, in Die Schnorkels spricht der Dr. Golio und in David der Kabauter Otto den Specht so als wiederkehrende Rolle. Aber okay, wer Christopher Lee gesprochen hat, da ist alles andere müßig. Ja, du hast diesen einen Menschen, Gegner, Venger genannt. Das ist natürlich der Fürst der Vergeltung. Und wird von Alexander Allerson gesprochen. Der ist nämlich in den Alice in Wonderland Hörspielen der Vater. Er ist in Die Schnorchels Gouverneur Dampflocke, frag mich bitte nicht. Aber woher ich seine Stimme tatsächlich kenne, in 3 oder 4 Folgen von Alf kommt Dr. Larry Dykstra vor. Den hat er da gesprochen. Das ist schon okay für mich. Tiamat kommt 3-mal in Folgen vor. Überraschenderweise in Folge 1 und 3, sodass ich oft mit ihm in Verbindung kam. In Folge 1 wird er von Hans-Rainer Müller gesprochen. Und der ist nichts anderes als Krusty der Clown bei den Simpsons. Und bei Mackie, auch Mackie liebe ich heiß und innig von meiner Oma, da sprach er Onkel Joe. In Folge 3 wird er gesprochen von Paul Glavion. Und der ist ganz einfach der Papa von Carlson vom Dach. Und ich muss an dieser Stelle sagen, wie sehr ich Carlson vom Dach als Person verabscheue. Aber die Filme, Serie und Bücher dazu relativ unterhaltsam finde. Und die letzte Person von vielen, vielen Nebenfiguren ist einfach, weil er in der ersten Folge so prominent vorkommt, der Bürgermeister. Und der Bürgermeister ist Norbert Gastel und der ist natürlich Homer Simpson. Da möchte ich nichts wegdiskutieren. Also wir haben starke Simpsons-Besetzung, starke Snorkels und ein bisschen Alice in Wonderland und ein paar coole Stimmen einfach so aus Spielfilmen. Gefällt mir gut, die Stimmen sind gut, wenn auch, wie du sagst, einfach auf ein jüngeres Publikum von den Showwerten abgestimmt. Naja, also ja, ich habe das halt damals nicht geguckt. Ich habe da keinerlei Nostalgie. Gut, wir haben die ersten drei Folgen uns angesehen. Und die erste Folge ist Die Nacht der Befreiung. The Night of No Tomorrow. Eigentlich mysteriös übersetzt. Ist ein bisschen mehr das Gegenteil, aber egal. Und wir starten mit dem wunderbaren gerufenen Da ist die Kerker- und Drachenbahn! Und dann laufen die Kinder zur Kerker- und Drachenbahn auf dem Rummelplatz. Und da landen sie einfach in einer völlig fremden und ich möchte fast sagen postapokalyptischen Welt, weil wohl kein Geld für Hintergründe da war, um sie genauer zeichnen zu lassen. Ja, die nehmen das aber total gelassen hin. Die landen da so auf ihren Hintern, stehen auf, sagen, ho, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Und dann taucht auch schon der Herr der Schlösser auf und klärt sie auf, dass da hinten nämlich, der da gerade Unsinn macht, der Fürst der Vergeltung ist. Die linke Hand des Teufels. Er ist doch nicht mal die rechte Hand des Teufels. Er ist die linke Hand des Teufels. Und ja, sie sind auf dem Weg nach Hause. Und die Folge ist keine 2 Minuten alt. Da werden sie von Tiamat angegriffen. Sheila lockt ihn in eine Höhle und Bobby zertrümmert den Eingang. Tiamat besiegt, läuft weiter. Dann taucht der Herr der Schlosser plötzlich wieder auf. Das tut er gerne, häufig und oft. Spricht in Rätseln und nervt vor allem Eric ganz fürchterlich und sagt, sie soll nach Norden in das Dorf Helix gehen. Und sie sollen sich vor dem Fürsten der Vergeltung in seinen zahllosen Verkleidungen in Acht nehmen. Und jetzt kommt das erste Übersetzungsproblem. Er sagt nämlich, er würde in seiner aktuellen Form ein White Hair tragen, was natürlich mit weißem Haar im Deutschen übersetzt ist. Aber wir stellen nachher fest, es ist ein weißer Hase, den er Blofeld-mäßig auf dem Arm hat und permanent streichelt. Das ist dann auch in der Übersetzung, in der Auflösung dieses Rätsels überhaupt nicht im Deutschen gelungen. Da haben sie noch nicht mal versucht, irgendeine Alternative zu finden. Dann sagen sie nur, oh, das ist ein weißer Hase. Oh, der weiße Hase. Und dann alles klar. Auf jeden Fall haben mir dann auf dem Weg Richtung Norden die Bäume total gut gefallen. Die waren so richtig wie so versteinerte Bäume in so einer zerstörten Ebene. Postapokalypse pur, wirklich gut. Wir lernen die Gruppe in der Zeit auf dem Weg so ein bisschen kennen. Zum Beispiel, dass Presto so einen Zauberhut hat und da immer irgendeinen Quark rauszaubert. Der soll zum Beispiel einen Hamburger rauszaubern, weil alle Hunger haben. Und der zaubert eine Kuh raus. Dann treffen sie auf Wegweiser zu Merlins Schloss. Und das ist ein Wolkenschloss, was ziemlich cool ist. Ja, sie klettern eine Leiter hoch. Juni muss leider unten bleiben, weil Juni keine Strickleitern hochklettern kann.
Wie alle Reittiere in Dungeons & Dragons Abenteuern.
Wie viele Reittiere, obwohl wir in sämtlichen Dungeons immer unsere kompletten Kamelherden dabei hatten. Naja, auf jeden Fall treffen sie auf Merlin, der ihnen die Geschichte erzählt von Helix und den verbannten Drachen. Und sie checken sogar extra, der hat nämlich einen Hut auf und sie gucken, dass der, keine Haare, kein White Hair, er hat eine Glatze unter seinem Hut. Alles gut, wir können Merlin vertrauen. Und bam, taucht wieder Tiamat auf. Der ist wahrscheinlich angefressen, weil er ziemlich lange in dieser Höhle gesessen hat und sich da raushauen musste. Und den locken sie schon wieder in eine Falle. Dieses Mal eine Fallgrube inklusive Teppich und Deckel. Gut, wenn man so etwas griffbereit hat. Ich mag das. Merlin bedankt sich dafür, dass ihm das Leben gerettet wurde. Und sie sind verwundert, denn Merlin lebt ja ewig. Und er will nun Presto unter seine Fittiche nehmen und ihm beibringen, ein echter Zauberer zu werden. Nicht nur so einer, der Kühe aus Versehen aus seinem Hut zaubert. In der Tat beschließt dann Presto, für immer dort zu bleiben und die anderen ziehen weiter. Aber natürlich hat Merlin, ihr seht meine großen Luftanführungsstriche, ihn in eine Falle gelockt und Presto befreit aus Versehen die Drachen. Das sind alles schwarze Drachen und die schießen nun feuerspuckend aus dem Schloss. Ja, schwarze Drachen, die Feuer spucken. Guckt das mal in euren Regelwerk nach. Und Merlin entpuppt sich natürlich als Fürst der Vergeltung. Ja, die anderen Kids sind im Dorf. Hank erfährt von Homer, dass Merlin schon lange tot ist und zack greifen auch schon die Drachen an. Das geht alles recht flott, da ist nicht viel Zeit zu socialisen. Wir kommen auch dann schon direkt zum Bosskampf gegen Venger, als die anderen Kinder zum Schloss rüberlaufen. Presto braut einen Trank, die anderen lassen mal eben Tiamat frei, weil man Feuer mit Feuer bekämpft. Tiamat besiegt Venger, Venger entkommt durch einen Geheimgang. Das muss er sich vom Bergkönig abgeguckt haben, ich weiß es genau. Und überraschend für alle gelingt es Presto, die Drachen tatsächlich zu verbannen mit seinem Zaubertrank. Ich habe mehr gestaunt als sie alle zusammen, aber sie sind dann wieder am Boden, das Schloss verschwindet und der Herr der Schlösser taucht, fast schon sich lasziv auf einem Pferd räkelnd mit der Mütze von Presto auf, die dieser leider im Schloss zurücklassen musste. Und Presto ist jetzt ein Held in Helix. Als Endgag will Eric noch ein Reitpferd. Nee, ich habe kein Pferd, ich möchte mal zu Fuß gehen, weil Eric ist eigentlich der Nörgelprofi. Und Presto zaubert ihm eine Reitkuh. Vermutlich hat er es besser gemeint, aber nicht so gut gekonnt. Nun denn, es gibt, glaube ich, am Schluss eine zarte Romanze, weil Eric sich doch mit der Kuh anfreundet, aber wahrscheinlich nicht auf ihr reiten wird. Folge 2 ist das Auge der Bestie.
Und darum habe ich mich gekümmert, aber bevor ich darüber spreche, noch eine kleine Korrektur. Ich kann nicht stehen lassen, dass du Tiamat immer als ihn bezeichnet hast. Das ist natürlich die Drachenkönigin und damit eine sie.
Für mich ist es ein Drache und der ist immer ein er. Aber wenn du meinst, alles gut. Hat auch babylonische Hintergründe irgendwie, ne, glaube ich, aber...
Davon gehe ich auch aus. Okay, jetzt kümmern wir uns aber lieber mal um Folge 2 und wie du schon gesagt hast, sie heißt im Deutschen das Auge der Bestie, im Englischen heißt sie Eye of the Beholder.
Huh, ein Wunder.
Ja, und vom Titel her holt sie mich schon mal einmal total ab und eine Folge, die nach einem meiner Lieblingscomputerspiele benannt ist, kann ja eigentlich gar nicht schlecht sein, oder?
Nein. Und Mairi hat einen sehr schicken Augentyrannen gebastelt. Da gibt es ein kurzes Orkgespalter-Video. Weltklasse, solltet ihr reingucken.
Auch das verlinken wir natürlich.
Haha, viel Spaß.
Mach ich. Worum geht's in der Folge? Die Teenager sind immer noch auf dem Weg heraus aus der Welt des Dungeon Master und sollen in Richtung der untergehenden Sonne wandern. Nur leider bringt das süße Einhorn Juni die Gruppe in Gefahr, indem es mit seinem Gebuddel in einem Loch einen gigantischen Skorpion provoziert, woraufhin die Jugendlichen erst einmal wieder flüchten müssen. Und ganz zufällig spaziert gerade der Ritter Sir John über dieselbe Einöde, bekommt mit, dass sie von einem Skorpion verfolgt werden und flieht ebenfalls in eine Höhle, in der er dann einen Drachen aufschreckt, vor dem er dann ebenfalls wegrennt. Durch sein Weglaufen spielt er die beiden Monster aus Versehen gegeneinander aus, denn im Anschluss kämpft der Drache gegen den Skorpion über dem zitternden Sir John und beschießt ihn mit Blitzen und die beiden Monster verschwinden daraufhin. Die Gruppe glaubt jetzt natürlich, von dem tapferen Sir John gerettet worden zu sein, der sich nur allzu gern von ihnen feiern lässt. Sir John verabschiedet sich, woraufhin Dungeon Master auftaucht und ihnen einen Auftrag gibt, in das Tal des Betrachters zu wandern, das früher einmal eine strahlende Landschaft war, bevor der Betrachter alles Schöne darin vernichtet hat. Oh. Und die Gruppe soll sich dieser Gefahr annehmen. Dungeon Master hat natürlich wieder einen Tipp für sie parat. Du hast ja vorhin schon erzählt, er redet gerne in Rätseln und hier heißt es, dass sie durch das Zurückblicken manchmal besser sehen können, was ihnen bevorsteht und dass nur die Schönheit das Auge des Betrachters besiegen kann.
Oh, aber vielleicht noch als kurzen Einwurf, ich mag ja Eric, der permanent nörgelt und beim allerersten Mal, wo der Herr der Schlösser irgendwas minimal rätselig gesagt hat, drüber mit deinem Rätsel, ich habe die Schnauze voll davon, wirklich beim allerersten Mal und wir werden noch 10 Millionen dieser leicht rätselhaften Sinnsprüche miterleben. Müssen, dürfen, ich weiß es nicht.
Eher müssen. Wir erfahren dann in einem kurzen Cutaway, dass Sir John seinen Job als Beschützer eines Dorfes verlieren soll, weil er mal wieder keine Heldentaten vollbracht hat. Und wir erfahren auch, dass es nicht das erste Dorf ist, das ihn gefeuert hat. Aber er verspricht, eine echte Heldentat zu vollbringen. Die Gruppe wandert indessen in einen gigantischen Pilzwald, was schon mal ziemlich cool ist.
Ja, Pilzwald!
In dem sie dann von abgedrehten Schneckenwesen, die Klebetentakel verschießen, gefangen genommen werden. Die Schneckenwesen haben zwar als Schwäche, dass sie kein Licht aushalten können, im Endeffekt überwältigen sie aber die Gruppe. Und mal wieder taucht Sir John mit einer Fackel auf, wird von Juni zur Gruppe geführt und rettet die Gruppe ein zweites Mal aus Versehen und die bedanken sich natürlich bei ihm, indem Diana ihm eine Blume schenkt, die sie pflückt und dann bitten sie ihn, sie zum Betrachter zu führen und diesen gemeinsam zu besiegen. Und aufgepasst, diese Blume wird noch eine ganz zentrale Rolle in dieser Folge spielen müssen. Dann wandern sie über verschneite Berge und Sir John entzieht sich der Situation, indem er vorschlägt, dass die Gruppe schon einmal einen Plan entwickelt Er wird dann von Venger aufgesucht, der seinen Sohn gefangen hält und ihn erpresst, die Jugendlichen zum Betrachter und damit in ihr Verderben zu führen. Also wandern alle weiter zum Betrachter und John rennt mal wieder weg und die Gruppe muss sich dem Betrachter alleine stellen, der sie fleißig mit Laserstrahlen beschießt und damit Lavaströme auslöst. Venger kommt noch einmal zu Sir John, disst ihn für seine Feigheit und gibt ihm aber seinen Sohn zurück. Sein Sohn motiviert ihn dann aber doch, der Gruppe zu helfen, die inzwischen von aus den Augen des Betrachters kommenden Fesseln gefangen gehalten wird. Sir John eilt zur Hilfe, wird durch einen Laserstrahl umgeworfen, besiegt dann aber den Betrachter durch die Blume an seinem Revers. Also die Schönheit besiegt das Auge des Betrachters. Der daraufhin zerschmilzt und ein Portal öffnet sich in die Welt der Jugendlichen. Sie sind schon halb auf dem Weg zu den Hamburgern im Freizeitpark. Da sehen sie, dass Venger Sir John angreift und eilen ihm doch noch zur Hilfe. Die Serie hätte hier schon längst vorbei sein können, aber es geht natürlich weiter. Venger wird auf mysteriöse Weise durch einen magischen Strahl besiegt und keiner weiß, wo der herkam. Der Betrachter fließt zurück in die Unterwelt und die Schönheit kehrt in das Tal zurück. Und damit endet Folge 2.
Oh. Ja, dann können wir zu Folge 3 kommen, zu Die Macht der Gebeine. Da dachte ich, oh cool, irgendwie viele Untote oder so, aber so richtig Untote kommen eigentlich nicht vor, wenn man ehrlich sein darf. Na, direkt zu Beginn wird Juni von einer fliegenden Kreatur entführt, irgendwie so eine Art fliegender Affe oder sowas, und sie müssen gegen ein ganzes Bündel davon kämpfen. Während des Kämpfens fällt ihnen auf, dass die Energie der Gegenstände rapide nachlässt. Aber natürlich im Moment der größten Verzweiflung. Kann ich nicht mehr kämpfen. Kommt Herr der Schlösser im letzten Moment und gibt den Tipp, wie sie die mystischer Magie geradezu aufladen können. Denn hoch droben in den Toten Bergen ist die Halle der Gebeine. Dort ist eine Schale, wo man sie reinlegen muss und sie werden frisch aufgeladen. Und er zerstreut auch alle Sorgen, denn man wird euch dorthin führen, aber man wird unterwegs eine Bezahlung von euch verlangen. Und der Tipp, der noch zusätzlich hinterkommt, ist: in der Dunkelheit blickt ins Licht. Das ist so der Dungeon Master Move in dieser Folge. Da kommen sie in einem Dorf vorbei, wo gerade irgendwie Zirkus auf dem Marktplatz ist. Eric will eine Show starten, um Geld zu verdienen. Aber seine Bühnenshow fände selbst Fips Asmus nicht witzig und schon gar nicht der riesige Barbar, der den Witz über dumme Barbaren weniger witzig findet, als Eric dachte. Aber immerhin kann Presto dann mit einer misslungenen Zaubershow die Leute so amüsieren, dass sie jede Menge Münzen zusammensammeln. Und ich muss sagen, das Publikum ist äußerst interessant, denn da steht einfach mal ein Grottenschrat, der so einen Echsenmenschen von hinten antippt und die sich dann zusammen wegkichern. Und direkt in der Kneipe The Dragon's Tooth speisen drei Orks an einem Tisch, und zwar richtig gute grüne Schweinenasen-Orks, wie sich das gehört, wie sie auch Andy Adam Taylor gezeichnet hätte. Und ja, das Geld, was Eric ihnen anbietet, um sie zu führen, löst natürlich eine Kneipenschlägerei aus. Die Kids müssen ihr Gold aufgeben und abhauen. Aha, kurz später fällt auf, es war nur ein Sack mit Kronkorken, den sie vom Rummel wahrscheinlich mitgebracht haben. Ich weiß es auch nicht, woher sie gerade einen Sack mit Kronkorken haben. Aber egal, sie haben Geld, sie können flüchten. Und eine mysteriöse, schöne Frau hilft ihnen, nachdem sie dann in der Dunkelheit ins Licht blicken und denken, oh, das war das Rätsel vom Herrn der Schlösser, wir haben es geknackt, wir können ihr sicher folgen. Nee, könnt ihr nicht, denn das war natürlich eine Falle von Venger. Die Flugaffenwesen-Dingsies krallen sich die Waffen, Venger ab. Und diese attraktive junge Dame, die wir dort eben gesehen haben, ist natürlich Lolth, hier bezeichnet als die Dämonenkönigin der Spinnen. Und sie darf dafür, dass sie die in die Falle gelockt hat, mit ihnen machen, was sie möchte. Ja, die hängen halt jetzt in so einem Spinnennetz über einem unendlichen Loch. Und ja, Juni schafft das mit zweimal mit seinem Horn an einem Spinnenseil sägen, nagen, feilen, ich weiß es nicht. Dass Lolth abstürzt und die Kinder natürlich entkommen können, ist ja klar. Gut, dass das Loch unendlich tief ist, denn jetzt ist die komplett weg. Also in all euren Kampagnen müsst ihr die nicht mehr irgendwie als irgendwas einsetzen. Die ist seit 1983 aus dem Rennen. Kaum draußen fliegt auch schon wieder Tiamat rum und spuckt mit irgendwelchem Feuer und sonst was. Und der Fürst der Vergeltung auch. Die kämpfen nämlich und zerstören dabei den halben Fels, sodass den Kids der Weg abgeschnitten wird. Ja, Vengers Plan ist ja, mit den Waffen der Kinder, die ja voller mystischer Magie sind, Tiamat zu besiegen. Er merkt, das klappt irgendwie nicht. Die haben ja nicht mehr so viel Energie und wirft die dann zu Boden, wo die überraschenderweise sich nehmen können. und dann einfach weiterziehen. Wobei sie ja vorher noch auf diesem Felsvorsprung waren, wo man nie wieder runterkommen würde, wie sie mir gerade mitgeteilt hatten. Aber jetzt geht's einfach weiter. Und wenn wir noch nicht wussten, dass die Leute, die diese Serie übersetzt haben, keine Ahnung von Dungeons & Dragons haben, würde das jetzt kommen. Denn sie überlegen, ist gar kein Dorf in der Nähe, wir finden niemanden, der uns den Weg zeigt. Da taucht ein dicker Kopf in der Luft auf und stellt sich als Hector vor. Und ich habe jetzt verstanden, ich bin Hector der Gelfling und dachte, oh, interessant. Dann habe ich kurz verstanden, er hat vielleicht auch Hector der Elfling gesagt. Und dann, beim zweiten Mal genau hinhören, stellte ich fest, er hat sich tatsächlich als Hector der Hälftling vorgestellt. Die haben wirklich Halfling mit Hälftling übersetzt. Okay, könnt ihr machen, ist aber halt anders, sage ich mal. Auf jeden Fall will Hector der Hälftling sie jetzt zur Halle bringen. Wir hören immer schon ab und zu, dass der irgendwie sich so ein leise kichert nebenbei. Und die Halle der Gebeine, die sieht dann tatsächlich cool aus, wo die ankommen. Sieht leicht nach irgendwelche Festungen in Masters of the Universe aus. Sucht euch welche aus. Und die Waffen sind schnell aufgeladen. Wieder kichert Hector. Und ich habe schon mir notiert, das ist kein gutes Zeichen. Wenig später, Überraschung, es ist der Fürst der Vergeltung. Ja, und da geht's jetzt drunter und drüber. Irgendwie landet ein Schuss von Venger, beziehungsweise ein abgeprallter Schuss, in seinem riesigen Totenschädel. Und aus diesem Totenschädel kommen so ganz viele Lichtstrahlen. Und jetzt haben wir das in der Dunkelheit, müsst ihr ins Licht blicken. Und die ganze Bande rennt in diesen leuchtenden Schädel hinein, wo sie die toten Helden dieser Halle finden. Wobei, es sind sogar tote HeldInnen. Es ist relativ bunt durchgemischt, was sich da alles Venger entgegenstellt. Gleichzeitig werden die Kinder nach draußen teleportiert. Hinter ihnen bricht alles zusammen, so klassisch. So eine Brücke auf riesigen Pfeilern aus Stein, wo sie herlaufen, bröckelt immer genau hinter ihnen in die Tiefe. Ja, und die Folge endet sehr schön damit, dass Eric mal wieder so sinnierend die Frage stellt, ob wir jemals wieder aus dieser Welt hinausfinden. Und um die Ecke sitzt natürlich der Herr der Schlösser, der leise in seinen nicht vorhandenen Bart murmelt. Wenn ihr alle Prüfungen bestanden habt, werdet ihr den Weg nach Hause finden. Das heißt, solange die Macher in dieser Serie es noch nicht gerne hätten, bleibt ihr gefälligst da. Und weil die nur so halb erfolgreich war, lass uns das mal 2,5 Jahre sein.
Ja. Sehr gut. So kann man das immer und immer weiter spinnen.
Genau. Und was mal gerade hier das Worldbuilding angeht, also wir alle haben keine Ahnung, was das für eine Welt ist, wie die da hinkommen, was das soll, was das für einen Zweck hat, warum die da sind, was das für Prüfungen sind, wer stellt sie für die Prüfung, warum müssen sie die bestehen, was soll der Unsinn? Und seien wir ganz ehrlich, das wird auch bis in Folge 27, auch inklusive der letzten Folge, die so ein Comic-Panel ist, was dann noch zusammengetackert wurde zu einer inoffiziellen Folge, so richtig aufgeklärt wird es mal nicht.
Ja, wir können ja ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Wir haben als nächsten Punkt uns aufgeschrieben, dass wir D&D-Elemente herausarbeiten werden. Das wird durchaus interessant. Ich habe mir dazu nur wenig notieren können. Ich habe mir aufgeschrieben, einige klassische Elemente aus D&D tauchen natürlich auf. Also die Charaktere, die ja klar an den Klassen des D&D-Systems orientiert sind. Wobei ich mich bis heute frage, warum der Paladin oder Cavalier, der er sein soll, kein Schwert bekommen hat und was die Klasse der Akrobatin sein soll.
Ah, pass auf, das kann ich aufklären. Denn hinter der Serie steckt tatsächlich so ein bisschen Gary Gygax, der da mit Marvel und so verhandelt hat. Und da kam gerade das AD&D-1-Werk Unearthed Arcana raus. Und da sind genau diese Klassen für AD&D drin. Da hast du den Cavalier, du hast den Paladin, du hast den Barbarian, Ranger und du hast Thief Acrobat, eine Unterklasse der Deep-In.
Ah, okay.
Der Spitzbuben oder Spitzbüber. Wobei ich ja auch dieses Spitzbuben-Ding sie schon immer in der Übersetzung nicht mochte. Also, das ist tatsächlich ein klassisches AD&D 1 Unearthed Arcana-Ding. Und ja, sprich weiter. Was gibt's noch für Elemente?
Also, ikonische Wesen aus dem D&D-Universum treffen wir hier natürlich wieder. Also, Drachen, Tiamat, Betrachter, Orks, da gibt es eine ganze Liste von Dingen, die hier auch wieder auftauchen, wobei die Darstellung immer ein bisschen anders ist, als wir uns das vorstellen normalerweise. Auch der ja. Halbling wirkt nie, Entschuldigung,
Hälftling.
Der Hälftling wirkt auch nicht wirklich wie ein Halbling. Also es entsteht schon eine gewisse kognitive Dissonanz, wenn man D&D-Spieler ist oder sich mit D&D auskennt und dann diese Serie guckt. Das ist teilweise ein bisschen schmerzhaft, aber da muss man durch. Hast du noch irgendwas entdecken können?
Nein. Ich habe aber entdecken können, dass wirklich mindestens mal in diesen Folgen zwei neue Wesen sind, denn deine irgendwas verschießenden Schnecken in Folge 2
ja.
und meine Flugaffen in Folge 3, die sind mehr so wie diese Dinger, die Mr. Burns da gezüchtet hat, die dann alle direkt aus dem Fenster rausfallen. Das sind schon mal zwei coole Sachen. Ich finde, Gary hätte dann, wo er schon dabei ist, direkt irgendwie zu der Serie so ein Companion Book noch schreiben sollen, wo er dann all diesen Elementen Werte gibt. Und wenn ich ehrlich sein darf, habe ich da fast ein bisschen Bock, das selber zu machen. Das könnte so ein Projekt über die nächsten 20, 30 Jahre hinweg werden, dass man sich immer wieder eine Folge anguckt und dann guckt, was haben wir für neue Elemente, was könnte das in AD&D 1 oder D&D Classic oder einem Klon eurer Wahl für Werte haben. Würde mir ganz gut gefallen. Ja, was D&D angeht, ist ja ein klassisches Element der Herr der Schlösser, muss ich sagen. Kannst du mir ein bisschen erklären, wer oder was dieser Dungeon Master ist und was er da für eine Aufgabe hat und wie man auf die Idee kommt, aus dem Spiel Dungeons & Dragons dieses Element rauszuziehen und so zu verwenden?
Kurze Antwort, nein.
Und die lange?
Die lange? Nein. Nein, also im Ernst, es ergibt einfach keinen Sinn. Also es ist so eine Metaebene, die da reingebracht wird und die Rolle der Spielleitung wird dann in diese Figur gegossen, die aber auch eher so ein bisschen so eine Mischung aus Meister Yoda, Comic Relief und Tippgeber und Plotgeber irgendwie ist.
Ja, ich habe da auch lange drauf rumgekaut und ich denke einfach, dass die wirklich versucht haben, so diese Person, die der Gruppe Rätsel stellt, in die Serie reinzubringen. Ob das jetzt besonders clever ist, habe ich lange abgestritten. Aber ich glaube fast, wenn man den ein bisschen ernsthafter gezeichnet hätte, hätte das ganz cool sein können.
Hm.
Aber so ist es ja wirklich so eine Parodie seiner selbst, dass ihr ja sogar Karnevalskostüme kaufen könnt. Die Dungeon Master-Verkleidung. Ich war schon oft kurz davor. Also wenn ich Karnevalsfanatiker wäre, würde ich jedes Jahr als er gehen. Denn diese Verkleidung ist super.
Sehr gute Wahl. Gut, dann kommen wir zu dem Teil, den wir uns vorgenommen haben, nämlich was wir für den Spieltisch mitnehmen können. Und ich lege mal los. Ich habe mir aufgeschrieben, die Gruppe in der Serie läuft sehr oft vor großen Gefahren einfach weg. Und das ist in der Tat eine Sache, die man mit an den Spieltisch nehmen könnte. Also mehr Mut zur Flucht, um sich dann einen Plan zu überlegen, wie man mit der Herausforderung umgehen kann. Außerdem besiegen die Heldinnen die Monster oft nicht durch direktes Bekämpfen, das würde ja auch nicht zu der gewaltfreien Art dieser Serie passen, sondern durch eine List und auch das ist etwas, was man auf den Spieltisch übertragen kann und was einen als SpielerInnen weiterbringen kann, zumindest in OSR-Rollenspielen. Und ich nehme als letztes noch etwas mit, was du auch schon angesprochen hast, nämlich die abgedrehten Schneckenwesen im Pilzwald, die ich dahingehend cool finde, dass sie sicherlich, wie du ja auch schon gesagt hast, so nicht im regulären D&D-Regelwerk auftauchen und außerdem mit einer Schwäche versehen sind, dass sie eben sehr scheu sind vor Licht, sodass man sie auch überwinden kann, ohne sie bekämpfen zu müssen. Und die kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man die wirklich super umsetzen kann in einem, wie du schon gesagt hast, entsprechenden Regelwerk.
Ja, damit hast du zwei mehr als ich. Ich hätte auch, dass man mal weglaufen kann. Ich finde es sehr gut, dass sie die meisten Sachen nicht nur gewaltlos, sondern auch wirklich im Team lösen. Dass zumindest zwei oder drei Leute dran beteiligt sind und netterweise nicht immer die zwei oder drei gleichen.
Ja.
Also da können sich alle trotz ihrer Inkompetenzen mal einbringen und zu einer Lösung von einem Problem beitragen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ansonsten, ich finde diese Serie sehr, sehr un-D&D und wüsste nicht viele Dinge, die mich da weiterbringen sollten. Nichtsdestotrotz, das tut jetzt nicht schrecklich weh, sich die anzugucken, auch im Jahr 2024 nicht. Also da habe ich schon schlimmere Serien gesehen, auch zwei, drei bessere. Aber so, um sich ein bisschen berieseln zu lassen und alleine am Anfang diese Jahrmarktsmusik mit der Titelmusik finde ich ziemlich cool, die geht echt ins Ohr.
Da bist du ja schon beim Fazit quasi, bei deinen Aussagen.
Ja, ich bin durch. Du kannst loslegen.
Du bist durch. Dann ziehe ich mal mein Fazit. Ich fand die Serie oder den Teil, den ich bisher gesehen habe, recht unterhaltsam. Allerdings muss man sich natürlich bewusst machen, dass sie zum einen schon ein bisschen altbacken daherkommt und sich von der Thematik her vor allem an Kinder bzw. Jugendliche richtet und dementsprechend harmlos und gewaltfrei ist. Das muss ja jetzt nicht Schlechtes sein, aber man sollte halt wissen, worauf man sich hier einlässt, also dass man mit Wholesomeness und Moral überrollt wird. Ein bisschen wie bei der alten Masters of the Universe Serie. Man bekommt mit der Serie also eine nette, unterhaltsame und im besten Sinne harmlose Kinderserie, die allerdings auch sehr oft, wie wir es ja schon besprochen haben, mit den Vorstellungen bricht, die man selber über D&D und dessen Universum hat. Das heißt, man muss schon mit dieser kognitiven Dissonanz klarkommen, wie hier bestimmte Monster funktionieren oder dass einer von Tiamats Köpfen aussieht wie eine Katze. Das hat mich sehr verwirrt.
So genau habe ich gar nicht hingeguckt.
Wenn man damit aber zurechtkommt, kann man sich die Serie sicherlich noch ganz gut angucken. Denke ich vor allem, wenn man ein historisches Interesse an D&D-Kuriositäten hat, dann lohnt sich die Serie definitiv. Zumindest mal reinschauen, um vielleicht auch so einige Meta-Gags zu verstehen, die vielleicht in anderen D&D-Produkten auch auftauchen.
Das stimmt. Und das ist nicht mal viel verschwendete Lebenszeit, denn die sind immer so 21, 22 Minuten lang. Es gibt, wie gesagt, 27 Folgen, da seid ihr also relativ schnell durch. Und mir ist noch eine Sache eingefallen, vielleicht, die man am Spieltisch verwenden kann. Denn die hetzen sehr gerne verschiedene Gegner oder Gruppierungen gegeneinander auf, um sich selber die Arbeit zu sparen. Stimmt. Also die hetzen dann Tiamat auf Venger und schaffen es halt so im Chaos einfach zu entkommen, ohne selber gekämpft zu haben. Auch das ist eine Sache, die bei OSR-Abenteuern durchaus gut funktionieren könnte.
Ja, die Fraktionen gegeneinander ausspielen. Stimmt, das hatte ich mir auch noch notiert, ja, hab's aber vergessen. Ha, sehr gut.
Haben wir das auch noch.
Perfekt. Gut, und dann wollen wir ja keine neuen Folgen mehr ankündigen.
Lieber nicht.
Weil unsere Pläne sich ja andauernd ändern. Aber wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal und sagen bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Schönen Gruß aus dem Land der fantastischen Drachen. Tschüss.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken. Unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.